Denke ich an Thüringen in der Nacht, dann bin ich um den Schlaf gebracht. Vielleicht liegt es ja auch an der Wärme, dass man, ich habe so ein bisschen unruhig geschlafen und dann gehen mir so Sachen durch den Kopf. Was geht eigentlich Serge Lochthofen durch den Kopf, wenn er früh aufwacht oder wenn er gerade einschläft? Was ist das Letzte, woran Sie denken, und das Erste, wenn Sie aufwachen, Herr Lochthofen? Hallo.
Ja, das Erste, was ich denke, ist der Deutschlandfunk, der mich weckt mit den Nachrichten um 6 Uhr morgens. Und in letzter Zeit macht das nicht wirklich Spaß, da frühmorgens zuzuhören. Man hofft ja wenigstens ein, zwei Dinge rauszuhören, wo man sagt, na ja, es ist nicht nur Krieg und Chaos und Streit und so weiter. Aber diese Nachrichten sind rar geworden, das ist schon so, ja. Mhm. Dann freue ich mich natürlich auf Monday, gar keine Frage. Vorher haben sie so richtig rumpelige Musik gehabt, dann ist der Übergang auch so schön.
Wunderbar. Dennoch, Thüringen kann einen um den Schlaf bringen, oder ist es alles nicht so schlimm?
Ja, ich sage jetzt mal, bis jetzt ist es relativ vernünftig verlaufen. Die haben ja leise gearbeitet, das hat niemand groß was rausgestochen. Dass es Stockungen gibt, dass es Probleme gibt, das war ja vorauszusehen. Ich meine, Sarah Wagenknecht hat sich ja nun mit viel Einsatz den Ruf einer Skandalnudel oder Krawallnudel verdient. Das ist sie nach wie vor. Sie hat auch keine Lust, irgendwo richtig mitzumachen, weil regieren heißt ja auch Verantwortung übernehmen, und dann wird plötzlich klar, ich meine, man muss ganz kleine Brötchen backen, das ist so im Leben. Und da hat sie natürlich keine Lust drauf, und darüber hinaus kommt ja der Wahlkampf langsam in Schwung. Nächstes Jahr sind Wahlen, da will sie in ordentlicher Fraktionsstärke in den Bundestag einziehen. Und da kommt ihr das in die Quere, wenn das alles so vernünftig und pragmatisch läuft, wie es hier in Thüringen passiert. Ich hoffe, die Frauen und Männer von der Wagenknecht-Truppe hier lassen sich nicht so sehr verunsichern und beeindrucken von ihrer Chefin, die launenhaft ist. Wir haben das ja über viele Jahre in den Talkrunden erlebt. Fragen Sie mal Bodo Ramelow, der ja mit ihr in einer Partei lange zu tun hatte. So oft konnte er gar nicht an die Decke schauen, wie die dazwischen gekrätscht ist, wenn irgendwas Vernünftiges gemacht worden ist. Sie war ja auch strikt dagegen, dass in Thüringen ein linker Ministerpräsident gewählt wird, hat alles dagegen getan. Das heißt also, da gibt es eine große Traditionslinie. Sie ist eine kluge Frau, aber eben halt charakterlich sehr, naja, speziell. Dennoch, und da kann man hoffen, wir haben ja Brandenburg die Verhandlungen, wir haben Sachsen Verhandlungen, da wo sie ein bisschen weiter vorangegangen sind, in Thüringen sind sie aus meinen Stocken geraten, aber ich würde das noch nicht als abgeschrieben sehen, das Ganze, also nicht die Katastrophe. Ich hoffe, die Katja Wolf hat so viel Vernunft und sagt, ich bin hier gewählt und nicht Sarah Wagenknecht, wir haben eine Verantwortung vor dem Land Thüringen, und sie haben ja gesagt, wie auch die anderen in ihrem Bündnis, dass man einfach auch vor allem dafür sorgen will, dass keine AfD an die Macht kommt. Und wenn man sie beim Wort nehmen soll, dann müssen sie was dafür tun.
Also ist das alles noch unter Poker? Kann man das alles noch unter Poker verbuchen?
Ach, wird das nicht Poker? Poker ist ein bisschen sozusagen doch so eine Spielerei. Nein, die meinen das schon ernst. Aber ich sage jetzt mal, mit einer Sarah Wagenknecht im Hintergrund, die andere Ziele verfolgt. Ich meine, die hat ja in diesen 30 Jahren, die sie in der Politik ist, ja nie für irgendetwas Verantwortung übernommen. Die hat ja nirgendwo, sage ich mal, tatsächlich jetzt als, das hätte sie ja bei ihrer Intellekt ja jederzeit machen können. Sie hätte in Brandenburg, in Berlin oder in Thüringen Minister sein können und dann zeigen können, was sie wirklich kann, wenn sie etwas organisieren muss, wenn sie täglich Akten lesen muss, wenn sie täglich Entscheidungen treffen muss, die sie dann auch verantworten muss. Und das ist natürlich eine andere Geschichte, irgendwo in der Talkrunde irgendwas zu erzählen, als, sagen wir, wir haben das ja auch gemerkt damals, Gysi hat das auch gar nicht gefallen. Das heißt, er war kurze Zeit nur in Berlin Senator und ist dann gleich schnell weg, weil das alles nicht so sein Fach war. Und insofern sehe ich das auch bei Sarah Wagenknecht. Sie spielt mit diesen Dingen und mit den Menschen auch. Ich auch mit den Hoffnungen vieler, die sie gewählt haben, dass sie wirklich was für den Frieden tun kann. Aber schauen Sie, was in der Welt passiert. Georgien, die Wahlen, das Land ist gespalten. Wir hoffen, dass es zu keinem Blutvergießen kommt, weil auf der einen Seite ein Wahlsieger ist, der unter sehr merkwürdigen Bedingungen die Wahl gewonnen hat, und auf der anderen Seite die Präsidentin und die Opposition, die anderer Meinung sind. Also wir leben hier in Deutschland noch in sehr ruhigen Verhältnissen, und wir sollten dafür sorgen, auch in Thüringen, dass sie ruhig bleiben. Das heißt, vernünftig wäre es, wenn man sich einigt und wenn man sowieso auf die große Politik von Thüringen aus, ich meine, wir müssen ja mal sehen, wir sind gerade mal 2 Millionen hier, etwas knapp drüber, dass man da keinen großen Einfluss nehmen kann, dass man das auch wirklich so macht, mit einer gewissen Bescheidenheit und Demut.
Gehen Sie davon aus, dass Mario Vogt Ministerpräsident wird?
Ich gehe erstmal davon aus, er wird Ministerpräsident. Ich sehe auch die Verhandlungen nicht in der sagen wir, absoluten Ecke, wo nichts mehr passieren kann. Ich sitze nicht am Verhandlungstisch. Der SPD-Chef, der Thüringer, Herr Mayer, wird schon Gründe haben, wenn er sagt, also das ist jetzt ziemlich knapp am Scheitern alles. Aber ich glaube tatsächlich nicht so sehr die Vertreter hier in Thüringen, aber in Berlin ist da jemand am Zocken und hofft natürlich aus den ganzen Sachen maximal einen Nutzen zu ziehen. Dass die Entzauberung findet dann in der Realität statt und das will man nicht. Man will natürlich dieses eine Jahr noch Krawall haben. Und insofern, sage ich mal, wird die Frage sein, wie charakterstark sind die Leute hier in Thüringen, und wie stark sind sie in der Lage, dem Unsinn, der da aus Berlin gefordert wird, zu widerstehen?
Wir leben in einem föderalen Staat, also in einer Bundesrepublik mit Bundesländern. Das macht es nicht einfacher und manchmal, denke ich, ist es zentralistisch vielleicht besser. Ich weiß es nicht. Und da wird verhandelt, es gibt den Bundesrat. Schwierige Konstellation oder ist es ein Zukunftsmodell?
Es ist für Deutschland sicherlich eine sehr vernünftige Lösung. Das macht manches schwer. Wir denken ja alle an der Schule, an Entscheidungen, wo sie alle unterschiedlicher Meinung sind. Aber wenn ich nach Frankreich schaue, dieser traditionelle, aus der Zeit noch von Königen, also absolutistischer Staat mit einem sehr starken Präsidenten, der manche Dinge machen kann, wo man sagt, ja, aber das, ohne Parlament ist das nicht gut, ohne den Regionen zu fragen, ist es nicht gut. Also ich glaube schon, dass Deutschland in Reflexion auf das, was in der letzten Jahrhundert passiert ist, das sozusagen so geregelt hat. Man knirscht mit den Zähnen, man merkt auch manchmal diesen lokalen Hintergedanken, der bei manchen Entscheidungen getroffen wird. Schauen Sie, wie schwer die Gesundheitsreform sich entwickelt. Aber insgesamt ist Deutschland ein Hort der Stabilität nach wie vor. Wenn wir das nicht zerstören, dann wird es so bleiben. Und da haben wir gute Chancen, selbst in einer schweren wirtschaftlichen Situation wieder aus dem Knick zu kommen. Also ich bin dafür, aber Sie fragen ja höchstwahrscheinlich wegen der Entscheidung der Ministerpräsidentin zum Öffentlich-Rechtlichen.
Ja, genau. Also man erkennt ja einem Staatswesen, eine Demokratie, einen Rechtsstaat auch an den Medien. Wenn es freie Medien gibt, wenn es einen gut organisierten öffentlich-rechtlichen Rundfunk gibt, das spricht ja eigentlich für den Rechtsstaat und für die Demokratie, also für die vierte Macht im Staate. Da sollte sich ja der Staat eigentlich nicht einmischen. Dennoch haben die Ministerpräsidenten ja doch schon irgendwie was Richtungsweisendes zu beschließen. Wie bewerten Sie denn die Statements und die geplanten Reformen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks?
Naja, ich bin ja in der glücklichen Lage, da ziemlich weit und neutral zu sein. Ich bin ja selbst in der Privatwirtschaft gewesen, also als Chefredakteur einer privat organisierten Zeitung. Das heißt eigentlich ein Konkurrenzunternehmen und nicht im Verdacht sozusagen jetzt besonderer sozusagen näher zum Öffentlich-Rechtlichen beschuldigt zu werden. Aber ich bin ja seit vielen Jahren der Meinung, dass es eine der Gründe ist, warum es stabil in Deutschland zugeht, ist diese Organisation des öffentlichen rechtlichen Rundfunks. Auch wenn viele da meckern, da gibt es im Einzelfall auch immer Diskussionen, ist er zu sehr in die Richtung, ist er zu sehr in die Richtung. Das ist auch immer, unterliegt auch dem Zeitgeist, muss man ja auch ganz klar sagen. Also Leute wie Pleitgen und Bettnarz, die gibt es heute nicht, aber es gibt eben halt andere Leute, die guten Journalismus machen. Das heißt, dieser Vorteil, gerade auch in einer Welt, die von Fake News immer mehr überhäuft und überschüttet wird, eine Basis zu haben für vernünftige Informationen. Wir wissen ja, sobald es eine Krisensituation gibt, schalten die Leute die Tagesschau ein und schauen nicht das, was ihnen WhatsApp liefert oder wer auch immer. Also da haben wir einen großen Wert, den haben andere zum Teil nicht. Wir sehen auch die Folgen in Amerika. Das heißt, wir haben ja einen schweren Eingriff in die Pressefreiheit in Amerika am Wochenende gehabt. Das heißt, die Tradition in großen amerikanischen Zeitungen wie der Washington Post oder Los Angeles Times eine Empfehlung für die Wahl zu geben, ist abgeschafft worden, weil die Besitzer, alles Milliardäre, alle Sympathisanten von Trump, untersagt haben in ihren Zeitungen, dass die Journalisten das machen können. Also da sind wir natürlich in einer glücklichen Situation hier in Deutschland nach wie vor. Und ich möchte gerne, dass die so beibehalten wird, denn die Entwicklung in der Welt ist in eine andere Richtung. Das heißt Chaos, und umso weniger man gute Informationen hat, umso leichter lassen sich die Menschen manipulieren. Das heißt, diese Ministerpräsidenten, ich sehe gerade auch Sachsen-Anhalt, Haseloff und andere, sind sehr populistisch unterwegs, weil das vielen Leuten gefällt, wenn man sagt, ja, den Beitrag, der da ich glaube, etwas über 50% erhöht werden soll, dass der nicht erhöht wird, dass man jetzt vom Feld geht und sagt, wir haben das verhindert. Das ist alles Unsinn. Und ich muss auch immer wieder sagen, es ist für mich sehr beschämend, dass diese Initiativen sehr stark auch aus ostdeutschen politischen Kontexten kommen, also aus der CDU. Wir haben 40 Jahre lang wirklich im Westen mitschauen dürfen, AfD und CDF. Im Osten, ja, ja, ich sage im Westen mitschauen dürfen, ja. Aus dem Osten heraus. Also ich würde mal sagen, viele weite Teile Ostdeutschlands wüssten heute nicht, dass in Leipzig eine Demonstration stattgefunden hat und Honecker hinterher gestürzt wurde. Das heißt also, wir haben eigentlich eine tiefe Dankbarkeit zu haben, dass es die Öffentlich-Rechtlichen gegeben hat und dass sie uns geholfen haben, abgesehen davon, dass wir nie dafür bezahlt haben eigentlich. Wenn die Ostdeutschen nachzahlen für schwarz sehen für 40 Jahre, dann wäre der ganze öffentlich-rechtliche Rundfunk sofort saniert. Ich will sagen, also das ist Populismus wüste Art, was die da gerade machen. Ich finde es auch dieses Einknicken gegenüber einer Stimmung nicht gut. Und ich würde mich freuen, wenn man wirklich Journalismus, qualitativ hochwertigen Journalismus so bewahren kann. Den Zeitungen gelingt das nicht mehr.
Man könnte sich ja mal anschauen, wie die Freiheit der Presse in den BRICS-Staaten ist. Also BRICS ist ja ein Akronym für Brasilien, Russische Föderation, Indien, China und Südafrika. Da sind aber längst nicht mehr alle, die in diesem Bund, ja, was ist das, einfach ein Staatenbund zusammengeschlossen sind, der ja sehr ernst zu nehmen ist, oder?
Naja, wir hatten jetzt viele Nachrichten letzte Woche. Putin hat ja das Treffen nach Kasan geholt, nach Tatarstan, das ist an der Wolga. Im Übrigen wäre diese Region selbst eine freie Republik, wenn sie nicht mittendrin in Russland liegen würde. Also die Tataren sind ja auch nicht große Anhänger des Kreml, aber sie müssen mit Zähneknirschen das Ganze hinnehmen, weil sie haben gar keine Chance. Irgendwas anderes drumherum ist die Russische Föderation. Also ich will nur sagen, auch lokal ist das interessant, dass er das dahin dirigiert hat. Er hat eine große Show abgezogen. Aber ich glaube, in der Substanz wurde sofort deutlich, nicht er ist derjenige, der den Takt vorgibt, sondern der chinesische KP-Chef. Und das ist etwas, die Illusion versuchte sozusagen Putin sich aufrecht zu erhalten, dass er immer noch bei den ganz Großen mitmischt, durch Krieg natürlich, durch Gewalt. Die Entwicklung von diesem BRICS war vielleicht hoffnungsvoll zu irgendeiner Zeit, weil Indien und China zum Beispiel dort miteinander an einem Tisch sitzen, auch große Rivalen in der Zukunft und auch jetzt schon. Aber ich glaube, vieles, was da besprochen worden ist, läuft so auf die Sache hinaus wie der RGW, ja, sag ich mal, seinerzeit, als es noch den Ostblock gab. Das heißt, man kann das eine oder andere verabreden, aber die wirkliche Entwicklung auch gerade wirtschaftlich zwischen China und den Vereinigten Staaten, China im Westen, die läuft ganz woanders ab. Da hat Russland wirklich als Rohstoffland und nur mit den Waffen rasselnd keinen Einfluss auf diese Dinge. Interessant ist, dass da die Autokratien sich da versammeln. Iran gehört mit dazu, Saudi-Arabien gehört ja sozusagen mit dazu. Ich frage mich, wann da Nordkorea aufgenommen wird, wenn die Russen das betreiben.
Haben Sie eben von den Tataren gesprochen oder habe ich mich da verhört?
Der Tataren, es ist sicher Tatarstan, Kasan ist die Hauptstadt davon. Das heißt, die auch aus der Geschichte Mongolen-Tataren, das ist Chinggis Khan und die ganze Zeit ist das übrig geblieben. Es ist ein Millionenvolk, das an der Wolga lebt, das sozusagen eine ganz andere kulturelle Prägung hat. Im Übrigen glaube ich, die Raisa Gorbatschow, also die Frau von Gorbatschow, war eine Tatarin, aber natürlich nicht jetzt religiös oder anders muslimisch oder so etwas gewesen. Ich würde sagen, das ist ein Volk, das eine ganz eigene Tradition und eine ganz eigene Geschichte hatte und die auch mit der russischen Staatsgeschichte nicht ganz so zusammenhängt, weil man natürlich vieles aus der eigenen Erfahrung ganz kritisch sieht. Aber sie liegen mittendrin. Ja. Das heißt, eine Region, die sozusagen umgeben ist von anderen russischen Regionen, das heißt, sie haben nie und nie die Chance gehabt, sich frei zu entwickeln. Wenn sie am Rande gelegen hätten, wie Georgien oder wie Armenien, hätten sie ja wenigstens die Chance gehabt, sich selbstständig zu machen. Diese Chance hatten sie nicht.
Haben Sie schon mal Tatar mit Ei gegessen?
Das ist der Kleingehackte. Also ich vermute mal, das rührt mehr, aber ich weiß es nicht.
Ich habe gelernt, das sind ja mal Mythen, dass sie das Fleisch unter den Sattel, weil es ein Reitervolk ist, irgendwie unter den Sattel gepackt und dann war das schon mürbe, haben sie es klein gemacht. Tatar mit Ei. Musste ich sofort dran denken und naja.
Ja, das ist ein bisschen schon fast schlüpfrig, was Sie da sagen, aber ich vermute mal, das hat schon alles was damit zu tun, denn die Auseinandersetzung zwischen dem Osmanischen Reich und noch weiter in der Geschichte den Mongolen, den Tataren, hat natürlich Europa immer wieder geprägt, und da, wo blutiges Fleisch roh gegessen wird, schienen die Tataren nicht weit, so wie man da auch das Volk, die Redensart hat, es ist etwas getürkt worden, ja. Das sind ja alles aus der Geschichte herrührende Ängste, Verballhornungen des anderen und was damit alles zusammenhängt. Ja, immerhin standen ja die Osmanen vor Wien und haben Wien belagert.
Naja, dann jetzt habe ich richtig Appetit, aber egal. Dann gehen wir mal, oder ich habe eigentlich gar keine Lust, nach Amerika zu gehen, dann gehen wir mal gleich nach Sachsen-Anhalt zu unseren Nachbarn. Da haben wir ja das Bauhaus an die Sachsen-Anhalter verloren, weil die Dessauer ein gutes Angebot gemacht haben und die Nazis gesagt haben, nee, also haut mal ab, das ist ja entartet in der ganze. Also Bauhaus wurde verjagt aus Weimar und ist dann in Dessau gelandet. Und jetzt kommen Parallelen, dass die AfD gegen Bauhaus wettert. Das ist ja irgendwie, ich weiß nicht, also ist das klug?
Ja, im Zusammenhang mit der AfD würde ich das mit klug ja auf keinen Fall in Berührung bringen. Aber es ist interessant, wie hier die Tradition an die angeknüpft wird. Das heißt, die AfD, sie weigert sich ja immer wieder, das anzunehmen, zu sagen, ja, ihr seid eine braune Partei, ihr seid das und das. Sie sagen, nein, wir sind nur konservativ, wir beschäftigen uns anders mit den Dingen und so weiter. Wir sind nur eine alte CDU aus den 50er Jahren oder was auch immer, was sie sagen. Aber wenn so sozusagen nahtlos an die Kulturpolitik der NSDAP aus den 20er und 30er Jahren angeknüpft wird und in Sachsen-Anhalt eine Debatte im Parlament vom Zaun gebrochen wird, die sozusagen das Bauhaus und das Erbe des Bauhauses in Dessau in Frage stellt. Also das zeigt doch sehr deutlich, ich glaube, das ist etwas für das Verfassungsgericht, wenn die Material sammeln, was ist denn die AfD oder was ist denn nicht. Ich glaube, diese Diskussion und die Debatte darüber, die zeigt eindeutig, welch Geisteskind die sind und welche Tradition die stehen, auch kulturhistorisch, nicht nur auf der Straße, wenn Schläger losgelassen werden oder wenn im Parlament parlamentarische Gepflogenheiten und Mehrheiten ignoriert werden. Das ist alles sozusagen uns bekannt, aber dass man das so offen und direkt hinsetzt, sagt, wir stehen in dieser Tradition, das finde ich schon bemerkenswert und insofern für uns hier auch in Thüringen, ja, auch da sind wir gefordert, klar zu sagen, nein, das ist unser kulturelles Erbe und ein sehr wichtiges kulturelles Erbe, an dem wir sozusagen auf diese Art und Weise nicht rütteln sollten. Insofern für Weimar sehr interessant und für den Landtag hier in Thüringen nochmal zu schauen, was da in Sachsen-Anhalt geschehen ist, und ich glaube, da hat die AfD wieder mal ihre Fratze gezeigt in voller Blüte.
Sie haben heute Morgen Nachrichten gehört, gestern Abend sicher auch, tagsüber auch alles verfolgt. Ist Ihnen denn was Positives eingefallen, aufgefallen, wo Sie sagen, das muss man herausstellen, damit können wir enden und in den Tag gehen?
Da findet sich ja immer was, wenn man es nur sehen will. Ich will nur sagen, nächste Woche wird ja sowieso für uns alle heiß. Das, was wir hier diskutieren, ist dann sehr schnell wieder der kalte Kaffee von gestern, weil nächste Woche Wahlen sind in Amerika. Und insofern sagen wir, alles noch einmal neu bedacht werden muss. Stellen Sie sich vor, die Katastrophe passiert und Trump wird wiedergewählt. Aber es gibt natürlich unabhängig von all diesen Dingen auch immer positive Nachrichten. Ich fand letzte Woche nicht schlecht, es ist die berühmte Jugend-Shell-Studie erschienen, in der eindeutig nachgewiesen worden ist, dass die Mehrheit der jungen Leute optimistisch in die Zukunft blicken. Das heißt, trotz aller Diskussion, trotz aller Wahlergebnisse in Thüringen oder Sachsen, wo ja auch zum Teil junge Männer auf dem Land beigetragen haben, dass die AfD abgeschnitten hat, so wie sie abgeschnitten hat, dass insgesamt aber die Jugend doch durchaus zufrieden ist, durchaus die sicheren Verhältnisse hier in Deutschland und die Stabilität zu schätzen weiß und auch für sich persönlich eine gute Zukunft sehen. Trotz Klima, trotz all der anderen Dinge, die da auf uns zukommen, die ja unausweichlich sind an dieser Stelle. Also ich hatte mich schon eigentlich beeindruckt, dass das so eindeutig war.
Die Shell-Studie. Herzlichen Dank, Herr Lochthofen. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Tag, eine schöne Woche und machen Sie es gut.
Ja, wir schauen uns an, was dann in die nächste Woche uns bringt. Ja, wir halten mal den Atem an.
Danke, Herr Lochthofen. Tschüss.
Alles klar, tschüss.